das Thema. Halleluja. Zuallererst möchte ich dieser Gemeinde oder beziehungsweise der Leiterschaft dieser Gemeinde gratulieren für die Wahl dieses Themas. Wunderbar, dass ihr das gewählt habt. Mein Herz hat gejubelt, als ich eingeladen wurde und gebeten wurde, zu diesem Thema zu sprechen. Weil ich glaube, dass das die Botschaft ist, die wir jetzt brauchen. Ihr könnt euch erinnern oder vielleicht auch nicht, vor einigen Jahren, ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, hatten wir mal einen Bundespräsidenten, Roman Herzog, und er sagte, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Ein gutes Wort, aber wo sollte dieser Ruck herkommen? Und natürlich gab es keinen Ruck, sondern eine weitere Abwärtsentwicklung. Wo sollte dieser Ruck auch herkommen? Und ich dachte damals, ein gutes Wort. Und wie wahr für die Gemeinde, durch die Gemeinde muss wieder ein Ruck gehen. Und diese Botschaft ist geeignet, einfach wirklich eine Wende zu schaffen. So wie damals im sogenannten finsteren Mittelalter, was wirklich finster war, diese Botschaft von Martin Luther, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine solche geistliche Revolution war, weil die Leute so geknechtet waren und nicht mehr diese Lasten, die Rom ihnen auferlegt hatte, ertragen konnten. Und dann diese Botschaft, all diese Werke, all dieses Geld bezahlen für Erlass meiner Sündenstrafen und all das, es ist alles nicht der Wille Gottes und ich kann das getrost beiseite lassen. Das gab so eine Befreiung und hat das geistliche Klima und auch die politische Landschaft in Europa radikal verändert. Und ich glaube, dass diese Botschaft, die Furcht ist ja nicht, weil ich die bringe, sondern weil die auf dem Herzen Gottes ist und weil die so einen wichtigen Platz hat in der Bibel, geeignet ist, wirklich einen Ruck zu geben, eine Wende zu geben. So, ich möchte euch bitten, wie wir schon gebetet haben, dass wir mit offenem Herzen das aufnehmen, uns beschäftigen damit. Wie viele Male habe ich in Gesprächen und auch vor Gemeinden gesagt, hey, studiere dieses Thema Furcht des Herrn, studiere das. Und wenn du das studierst, deine geistliche Wunschliste, was du alles gerne hättest und was du brauchst und welche Segnungen du suchst und so weiter, die wird sich drastisch reduzieren und zum Schluss bleibt auf deinem Wunschzettel nur eins übrig, was du brauchst, ist die Furcht des Herrn. Weil alles, was du brauchst, ist enthalten in dieser einen Sache. So ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes studieren und verstehen, worum geht es denn da und wie sieht das praktisch aus. Ich nenne euch mal die fünf Themen. Ist ja schon gesagt, es gibt fünf Botschaften. Leider nur mehr Zeit haben wir nicht, aber immerhin. So, also, heute Abend beginne ich mit, was ist die Furcht des Herrn? Klar, so fängt man an, logisch. Dann, morgen geht's weiter, die Segnungen der Furcht des Herrn. Dann, auch noch morgen, wie bekommen wir die Furcht des Herrn? Ganz, ganz wichtig und es soll sehr, sehr praktisch sein. Viertes Thema, auch noch morgen, wohl morgen Abend dann. Was ist der Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn und geistlicher Unterscheidungsfähigkeit? Vielleicht kommt dieser Begriff dir irgendwie fremd vor und du sagst, geistige Unterscheidungsfähigkeit, was ist denn das? Komm morgen Abend und dann erkläre ich das, was das ist und warum wir das brauchen und was das zu tun hat mit der Furcht des Herrn und wieso wir das nur durch die Furcht des Herrn bekommen können. Und dann das Letzte, dann am Sonntagmorgen, dort geht es um die Furcht des Herrn und die Beziehungen in der Gemeinde untereinander. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Hat die Furcht des Herrn eine Auswirkung auf unsere Beziehungen? Und wenn ja, wie? Und wie sieht das praktisch aus? So, das sind die fünf Themen, die wir uns anschauen werden anhand der Bibel. Okay, also jetzt. Was ist denn die Furcht des Herrn? Ich denke, jeder, der schon mal ein bisschen in die Bibel geschaut hat und die Botschaft der Liebe Gottes gehört hat, der weiß, Furcht des Herrn kann nicht bedeuten, wir sollen Angst haben vor Gott. Wie kann man Gott lieben, wenn man vor ihm Angst hat? Man wird weglaufen durch die Angst. Ja? So, das hat nichts mit Angst zu tun. Wir sind nicht aufgerufen, Angst zu haben vor Gott, sondern wir sollen ihn als unseren liebenden Vater kennenlernen. Wir sollen ihm vertrauen. Wir sollen in seine Arme laufen, gerade wenn Dinge schiefgegangen sind und wenn wir gesündigt haben. Der sicherste und erste und beste Platz sind die Arme des Vaters, wo wo wir Vergebung bekommen, wo wir Reinigung bekommen, wo wir frei werden von Schuld und von Minderwertigkeit und unwürdig sein und all diesen Dingen. So, also was ist dann die Furcht des Herrn? Vielleicht würden Begriffe uns weiterhelfen wie Scheu oder Vorsicht oder Ehrfurcht. Lass mich mal ein Bild geben. Ich weiß nicht, vielleicht waren einige von euch selber schon an diesem wunderschönen Ort. Es gibt einen herrlichen Ort auf Mallorca ganz oben an der Nordküste, Cap Formentera. War schon jemand da? Ist schon jemand da gewesen? Ein herrlicher Ort mit einer fantastischen Aussicht. Du stehst oben auf dem Berg und dann, ich weiß nicht wie viel, 200 oder mehr Meter, geht es senkrecht bergab. Steil runter. Du stehst dort, das ist nur ein kleines Mäuerchen, und du stehst da und du schaust da runter und du siehst ganz unten den weißen Schaum von der Gischt, wo die Wellen gegen die Felsen krachen, und du hast eine herrliche Aussicht über die Insel, über das Meer. Es ist einfach atemberaubend schön. Und gleichzeitig, wenn du da stehst, an diesem Abgrund, das ist nur ein kleines Mäuerchen, da ist eine Scheu da. Da weißt du, jetzt keine Spielereien. Jetzt nicht auf dem Mäuerchen tanzen, um ein noch eindrucksvolleres Selfie irgendwie hinzukriegen, ja, sondern du weißt ganz genau, ein Schritt zu viel und das war's. Und du wirst das nicht tun. Du hast keine Angst, dass du da runter willst, weil du bei Sinnen bist. Aber doch, du schaust runter und sagst, mein lieber Mann, freier Fall, 250 Meter. Kommt man ganz schön auf Touren. Das ist ein schwaches Bild. Aber was uns vermittelt, diese Furcht des Herrn, hat etwas mit Ehrfurcht zu tun, hat etwas mit einer heiligen Scheu zu tun, hat etwas zu tun mit, wir wollen wirklich vorsichtig wandeln. Wir wollen jetzt keine unbedachten Dinge tun. Wir wollen nicht rumspielen und rumalbern, sondern es ist wirklich eine ernste, aber eine herrliche Angelegenheit. Ernst und herrlich, das ist doch eine gute Kombination. Halleluja. So, die Furcht des Herrn ist eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung der Ehrfurcht gegenüber Gott. Des Respektes. Eine Herzenshaltung, die sagt, weil ich Gott liebe, will ich ihn ehren mit meinem ganzen Leben. Weil ich ihn liebe, will ich ihn erfreuen. Ich will dass er über mein Leben sich wirklich freuen kann. Ich will ihn nicht verunehren. Ich will ihn nicht beleidigen. Ich will ihn nicht kränken. Was ist beleidigen? Wann habe ich das letzte Mal das Wort beleidigen gehört im Zusammenhang mit Gott? Das ist unser Problem. Wir hören von einer Liebe Gottes, wo gar keine Erwähnung mehr ist, dass man Gott beleidigen könnte, dass man ihn kränken könnte. Aber das Wort Gottes redet davon. Gott sagt, ihr habt mit euren Götzen mich gekränkt. Hey, Altes Testament, olle Kamellen, nichts mehr für uns. Und was meint Paulus, wenn er sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt? Wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen? Wie passt Liebe Gottes zu diesem Attribut? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Unser Problem ist, dass wir eine sehr selektive Wahrnehmung oder Vorstellung von Gott haben und dass es bestimmte Eigenschaften gibt von ihm, die kommen fast überhaupt nicht mehr vor. In unserem Denken, in unserem Leben, in den Verkündigungen, in den Gemeinden werden diese Dinge nicht gepredigt. Und das hat fatale Auswirkungen. Wir werden uns das noch anschauen, was das für Auswirkungen hat. Paulus sagt, dass man Gott betrüben kann. Und die Furcht des Herrn ist, wir lieben Gott so sehr. Wir möchten ihn nicht betrüben. Wir möchten ihn nicht kränken. Wir wollen in dieser Gesinnung Jesu leben. Das ist vielleicht die kürzeste Definition von Furcht des Herrn. Die Gesinnung Jesu, wie Jesus auf der Erde vor dem Vater gelebt hat. Das ist die Gesinnung, Furcht des Herrn. Was hat Jesus gesagt? Ich tue alle Zeit, was ihm, dem Vater, gefällt. alle Zeit tue ich, was ihm gefällt. Und deswegen können wir sehr wohl sagen, dass diese Aussagen in den Sprüchen, zweimal kommt es vor, ein weiser Sohn erfreut den Vater, dass das über dem Leben von Jesus stand, als er hier auf der Erde gewandelt ist. Das war sein Ein und Alles, Gott zu erfreuen und ihn zu ehren durch Gehorsam. Und zwar auch in Situationen, die ihn was kosten würden. Auch in Situationen, die schwierig sein würden. Ja? Und nicht zu sagen, ja, also hier ist jetzt aber die Grenze, jetzt wird's ungemütlich. Ja? Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, alles, was er redet, hat er vom Vater bekommen. Er redet nur das, was er vom Vater bekommen hat. Er redet nicht seine eigenen Dinge, er sagt das, was er vom Vater bekommen hat. Also das heißt, wenn Jesus auf sehr, sehr massive Art und Weise die Pharisäer und Schriftgelehrten konfrontiert hat und gesagt hat, ihr Heuchler, Otterngezücht, dann war das alles in purem Gehorsam zum Vater. Und er wusste ganz genau, diese Worte werden Konsequenzen haben. Diese Worte werden die Mordlust in seinen Gegnern provozieren und schlussendlich werden sie ihn umbringen wegen seiner Worte. Er wusste das. Hat nicht gesagt, Vater, ich finde das zu hart. Ich finde das zu lieblos. Wo bleibt da die Liebe? Ich bin doch die Liebe. Jesus tat all diese Dinge im Gehorsam gegenüber dem Vater. Er war in einem Synagogengottesdienst und da saß in der ersten Reihe ein Mann mit einem verdorrten Arm. Und Jesus in ständigem Funkkontakt, immer online, mit dem Vater sieht, der Vater will den heilen. Jesus sagt, ich sehe, was der Vater tun will und das tue ich. So Jesus sieht den Vater und der Vater will diesen Mann heilen. Und er wusste, gleich in der Reihe dahinter, da sitzen sie und lauern. Wahrscheinlich haben die sogar ihm diesen Platz zugewiesen, damit er ja nicht übersehen wird. Und sie hofften darauf, Jesus würde heilen am Sabbat. Weil das ist der Skandal, das bricht das Gesetz, das zeigt, er ist ein böser Mensch und er will Gott nicht gehorchen. Und sie hätten was in der Hand gegen ihn. Da war eine Spannung. Der mit dem Arm hat vielleicht gehofft, oh, heute ist mein Tag, ich werde geheilt. Die dahinter haben gehofft, jawohl, dann haben wir ihn. Jesus hätte sagen können, nach der Versammlung möchte ich diesem Herrn gerne in der Sakristei privat unter vier Augen sprechen. Nein, Jesus hat genau gewusst, jetzt ist es dran und jetzt schnappt die Falle zu und sie werden etwas haben gegen ihn. Und er sagt, du, der Herr heilt dich, beweg deinen Arm. Gott ist für dich, Gott ist dein Heiler. Er ist nicht zurückgeschreckt, er hat nicht gesagt, Vater, heilen ist schön, aber wenn ich damit meinen Gegnern in die Hand spiele, lass uns das ein bisschen softer machen, ein bisschen diskreter. Lass uns mehr Weisheit anwenden in der ganzen Sache. Viele Male, wenn Menschen sich drücken wollen vor den Konsequenzen der Wahrheit, nennen sie das Weisheit. Jesus kannte diese Idee nicht. Wenn es der Vater will, dann ist es so, egal welche Konsequenzen es hat. Und schlussendlich hat sein Gehorsam gegenüber dem Vater ihm das Kreuz gebracht. Und nicht einmal hat er aufgemuckt und nicht einmal hat er gesagt, Vater, Gehorsam ist schön, aber das geht zu weit. Du musst auch mal einsehen, du musst auch mal meine Lage verstehen. Nichts von all dem, diese Hingabe zu gehorchen, auch wenn es ihn etwas kosten würde. Das ist die Schönheit der Hingabe Jesu an den Vater. Er sucht nicht sein Leben zu retten, sein Leben zu verlängern oder sich Vorteile zu schaffen. Es gab nur eine Idee. Was will der Vater? Ich will dem Vater gehorchen. Ich will ihn ehren. Ich will ihn erfreuen. Das war die Gesinnung Jesu. Und es ist so wichtig, dass wir das in der Schrift sehen, um die Schönheit hinter dieser Haltung zu sehen. Weil nur wenn du das als schön empfindest, nur wenn dich das beeindruckt und sagst, wow, was für eine Haltung, wird in dir der Wunsch entstehen, genährt und initiiert durch den Heiligen Geist. Das muss meine Gesinnung werden. Wenn du die Schönheit der Hingabe Jesu an den Vater nicht siehst, wird kein Begehren kommen. So alles hängt mit Sehen an. Und hat nicht Paulus gesagt, die Gesinnung, die in Jesus war, die soll in euch allen sein, Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung, die in Jesus war, soll in uns allen sein. Und dann beschreibt er diese Gesinnung der Erniedrigung, der Hingabe, des Gehorsams bis zum Letzten, bis zum Schluss. Das ist, was der Heilige Geist in uns wirken will. Das ist unser Ziel hier auf Erden, in diese Gesinnung immer tiefer, immer mehr hineinzukommen. Das ist deine und meine Berufung. Und die wird nicht erfüllt werden, indem einfach Jahr um Jahr und Jahrzehnt unseres Christenlebens irgendwie vorbei plätschert und eines Tages wachen wir auf und wir sind in dieser Gesinnung. Das wird nicht so sein. Wir haben etwas zu tun. Wir haben einen Anteil an dieser Sache. Aber zuallererst müssen wir wirklich sehen, wie herrlich und wie wunderbar das ist. Diese Haltung, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wie heißt es von Jesus, Hebräer 5, Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihm aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Warum wurde Jesus erhört vom Vater? Um seiner Frömmigkeit willen. Nun, das ist eine nicht geschickte Übersetzung, obwohl das, glaube ich, Schlachter ist. Aber dieses Wort Frömmigkeit, Olabia, ist Ehrfurcht. Und im Lexikon steht dann noch zur weiteren Erklärung, mit dem Nebensinn der Sorgfalt, Vorsicht und Behutsamkeit. Denkt an die Klippe, Vorsicht. Gottesfurcht, Gottesverehrung, ehrerbietige Scheu bzw. Furcht gegenüber Gott. Das ist, was wir finden, wenn wir ein Lexikon aufschlagen und wollen wissen, was bedeutet dieses Wort Eulabia. Das sagt uns sehr viel mehr als Frömmigkeit, nicht wahr? Was stellen wir uns unter Frömmigkeit vor? Aber das ist eine Definition, das ist eine Erklärung, die viel, viel detaillierter ist und tiefer geht. So, ich lese nochmal. Die Ehrfurcht. Eulabia ist die Ehrfurcht. Mit dem Nebensinn der Sorgfalt, der Vorsicht, der Behutsamkeit. Gottesfurcht, Gottesverehrung, ehrerbietige Scheu bzw. Furcht gegenüber Gott. Noch eine Passage aus dem Alten Testament über Jesus, Jesaja Kapitel 11. Das ist der Spross, das war ein Titel für den Messias, der Spross. Und dort heißt es in Vers 2, auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wie wichtig der letzte Aspekt ist, zeigt sich dann im nächsten Vers. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Sein Wohlgefallen wird er haben. Das betrifft Jesus in seinem irdischen Leben, wie er hier als Mensch und Gott zugleich vor und für den Vater gelebt hat. Sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten und nach dem Hörensagen strafen. Halleluja. So sehen wir, wie Jesus selber in dieser Furcht des Herrn gelebt hat. Und wir sind seine Nachahmer. Wir sind Nachfolger, Nachahmer Christi. Und deswegen hat Jesus uns geboten, so sollen wir beten, so sollten die ersten Jünger beten und sie sollten das an die nächste Generation weitergeben und die wieder an die nächste, in diesem, was wir Vater unser nennen, so sollen wir beten. Geheiligt werde dein Name. Das ist das erste Gebetsanliegen. Es beginnt dieses wunderbare Gebet mit dieser Beziehung, unser Vater im Himmel. Nicht nur mein Vater, unser Vater. Ja? Was das alles beinhaltet, das ist wunderbar. Niemals hat Jesus gedacht, dieses Gebet ist etwas, was wir wie ein religiöses Gedicht am Ende eines Gottesdienstes runterleiern sollen, ohne uns darüber Gedanken zu machen, was das ist. Sondern es ist eine wunderbare Hilfe für Gebet und es gibt dir Gebetspunkte. Wenn du nicht weißt, was du zu beten hast, bete das Vaterunser. Es ist so ein Schatz, es ist so kostbar. Du beginnst mit Vater. Und alles, was dir einfällt aus der Schrift über wie Gott ist zu dir, wie er empfindet und wie seine Beziehung zu dir ist, das bewegst du und bringst ihm zurück mit Lob und Dank. Und dann geht's los mit Gebet. Erst ist Anbetung und dann Gebet. Und das erste Anliegen, geheiligt werde dein Name. Das heißt, gib mir Weisheit und gib mir Kraft, ein Leben zu führen zu deiner Ehre. Das bedeutet, geheiligt werde dein Name. Es hat etwas mit unserem Leben zu tun. Es hat etwas mit unserer Haltung zu tun. Und so haben das dann auch die Apostel dann erklärt und gelehrt. Und sie waren so einfach, aber so radikal. Paulus sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut es alles zur Ehre Gottes. Alles für seine Ehre. Man kann essen für die Ehre Gottes. Das heißt, wie soll das gehen? Essen ist Nahrung in den Mund schieben. Was hat das mit der Ehre Gottes zu tun? Man kann essen mit Dankbarkeit. Man kann in Gemeinschaft so essen, dass man nicht sich die dicksten Teile an Land zieht, sondern den anderen höher achtet als sich selber. Es gibt viele Möglichkeiten, Gott zu verherrlichen beim Essen. Vor allen Dingen aber diese Gesinnung der Dankbarkeit und der Wertschätzung. Ja. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 1. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, noch mehr zunehmt. Durch unseren Wandel sollen wir Gott gefallen. Und darin sollen wir immer mehr zunehmen. Das ist unser Auftrag. Das ist die göttliche Anweisung für einen jeden Christen, egal wie alt er ist im Herrn und wie lange er schon mit Jesus geht. Um das geht es. Das muss unser Ziel sein. Gott zu gefallen. Manche Leute protestieren und sagen, nein, wir brauchen nicht Gott zu gefallen. Wir sind ja gerecht durch Jesus. Dies ist nicht ein Gefallen, um gerecht zu werden. Es gibt keine Werke, die zu denen wir aufgefordert werden, um gerecht zu werden. Wir sind gerecht durch Glauben. Die Gerechtigkeit Jesu wird uns angerechnet. Und wir stehen vor dem Vater, als hätten wir niemals gesündigt. Aber dann in dieser Gesinnung lernen wir, wirklich für ihn zu leben. Wir lernen, ihm wohlzugefallen. Unser Ziel ist nicht, dass wir frei werden von Schuldgefühlen oder dass wir Sündenvergebung bekommen, sondern weil wir frei sind, weil wir Sündenvergebung haben, weil wir rein sind, weil wir unsere Berufung verstehen und anerkennen. Deswegen strecken wir uns jetzt aus, für ihn zu leben, zu seinem Wohlgefallen. Und mir scheint, dass dieser Aspekt irgendwie sehr, sehr, sehr zu kurz kommt bei aller extremen Betonung von Gnade. Ich bin absolut für Gnade, aber Gnade ist kein Ersatz für ein heiliges Leben, sondern Gnade befähigt zu einem heiligen Leben. Das ist ein Riesenunterschied, ein Riesenunterschied. Die wahre Gnade Gottes, sie befähigt uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Und das geht es. Lass uns einmal zu Hebräer Kapitel 12 gehen. Hebräer Kapitel 12. Einen Moment. Und hier bitte der Vers 28. Deshalb lasst nun uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und dieses Wort Furcht hier ist wiederum Eulabia, Gottesfurcht. So sollen wir Gott dienen, in Gottesfurcht. Das ist eine Anweisung, das ist ein Befehl. Das ist, was Gott von uns will. Und ganz gleich, wie viel wir davon verstehen, wir sagen Ja dazu. Und indem wir Ja sagen, wird der Heilige Geist uns lehren. Ja? Aber nicht das verwirrte, unschuldige Mäuschen. Ich verstehe das alles nicht, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Der Heilige Geist leitet uns. Und wenn Gott sagt, wir sollen ihm dienen in Scheu und Furcht, dann sagen wir, okay, ich will das. Ja, aber wie passt das mit der Liebe Gottes zusammen? Gott wird dir alles erklären, aber nimm erstmal die göttlichen Gebote und sag Ja dazu. Gott wird niemandem, der auf die Bremse tritt und sagt, das verstehe ich nicht und sich dahinter verschanzt, dass er eigentlich gar nicht will, irgendetwas erklären. Weil Gott widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und der Demütige kann sagen, das ist das Wort Gottes, das ist Gottes Anweisung. Ich verstehe fast gar nichts, aber ich verstehe eins, so soll ich leben. Und deswegen sage ich schon mal Ja dazu. Und dann kann der Heilige Geist uns tiefer führen und uns erklären. So, es geht darum, Gott zu gefallen oder für seine Ehre zu leben. Denkt ihr mal, Paulus gibt Anweisungen an die Sklaven. 1. Timotheus 6. Er gibt Anweisungen an die Sklaven, wie die zu arbeiten haben. Und das war nicht irgendwie gewerkschaftlich abgesichert mit Tarifvertrag und so 8 Stunden pro Tag oder so etwas. Sondern das ganze Sklavendasein hatte was mit Ungerechtigkeit zu tun. Mit Unterdrückung, mit Unfreiheit. Und er sagt nicht, wendet euch an Amnesty International, die pauken euch da raus. Hol den guten Anwalt. Sondern er gibt Anweisungen, wie die zu leben haben. Und er gibt eine Begründung, warum sie so leben und arbeiten sollen. Damit der Name des Herrn und die Lehre nicht verlästert wird. Siehst du, es ging Gott und es geht auch Paulus, nicht in erster Linie um die Menschen, es geht um Gott. Wenn wir das einmal verstehen, haben wir eine Tür geöffnet und können aus dem selbstgemachten Gefängnis des Humanismus herauskommen. Es geht um Gott, es geht gar nicht um uns. Das Evangelium ist nicht eine Anweisung, wie wir happy und glücklich und ein wunderbares Leben führen können. Sondern das Evangelium ist eine Anweisung, wie Gott endlich bekommt, was ihm gebührt. Das ist das Evangelium. Dass wir dabei den schönsten, erfüllsten, glücklichsten, friedvollsten, kreativsten und liebevollsten Lebensstil noch lernen, das ist extra obendrein. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die Ehre Gottes. Geheiligt werde dein Name. Das ist das Ziel, um das geht es. Und die Apostel waren verzehrt von dieser Leidenschaft. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Und deswegen haben sich getraut, etwas, was sich heute viele Pastoren und Leiter nicht trauen, in private Dinge hineinzusprechen. Wie viele Gemeinden kennst du, wo die Leiterschaft mal die Leute befragt, du, was sagt eigentlich dein Chef zu deiner Arbeitsmoral? Die Leute würden sich empören und würden sagen, bitte, das ist privat, das hat ja wohl mit Gemeinde nichts zu tun, das ist meine private Angelegenheit, steck deine Nase nicht in mein Leben. Die Apostel hatten eine ganz andere Vorstellung von was privat ist. Privat ist all das, was durch Gottes Wort nicht geregelt ist. Kariert oder gestreift. Schoko oder Vanille. Mallorca oder Rügen. Das ist alles privat. Aber wie du arbeitest, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du mit deiner Frau umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit deinem Bruder und deiner Schwester in der Gemeinde umgehst. Das ist alles nicht privat. Wir haben zu schnell die Linie gezogen und verschanzen uns hinter Privat und Bitte. Unsere Vorstellung ist, Gemeinde, das ist nur Sonntagmorgen oder der Hauskreis oder die Gebetsstunde. Also all das, was in diesen angeblich heiligen Räumen geschieht, das ist alles Gemeinde, das ist Reich Gottes. Aber alles andere ist privat. Die Apostel haben eine vollkommen andere Sicht. Die Arbeit, Familie, Freizeit, Finanzen, Sexualität, all diese Dinge sind in der Ordnung Gottes und sind nicht privat. Wenn das durchschlagen würde, wenn das akzeptiert würde in Gemeinden, ich sage dir, es würde so viel anders aussehen, von einem Schlag auf den nächsten. Es würde sich so viel verändern, wenn das wirklich verstanden oder beziehungsweise, es gibt ja nicht viel zu verstehen dabei, akzeptiert würde. Unser Problem ist nicht verstehen, sondern wollen wir das? Wollen wir, dass Gott in unsere privaten Dinge hineinredet, in unsere Finanzen, in unser Ehebett, in die Art und Weise, wie wir Steuererklärung machen? Und noch viel brisanter, wollen wir eine Leiterschaft haben, die danach fragt? Hallo? Da wird's nämlich richtig spannend. Ja? Aber was bedeuten solche Sätze wie, gehorcht euren Führern? Was bedeutet das? Wir brauchen den Heiligen Geist, um dieses Buch nochmal neu zu lesen und zu verstehen und zu sehen, wo unsere Blockaden sind, zu sehen, wo unsere selbstgemachten Verkürzungen sind, unsere Leitversionen von Christus und von christlichem Leben und diese Dinge im Licht Gottes zu sehen und über Bord zu werfen und sagen, das hat Jahrzehnte nicht bei mir funktioniert und die Wahrscheinlichkeit, dass es die nächsten Jahrzehnte auch nicht funktioniert, ist 100%. Also über Bord mit dem Ballast. Ab in die Tonne, theologischer Sondermüll muss entsorgt werden. Amen. Und wir lassen Gott wieder Gott sein. Und wir sagen, sein Wort ist die Wahrheit. Und er darf reden. Und wir müssen Antwort geben. Wir sind verantwortlich. Das ist auch ein wesentlicher Anteil, der zu diesem Begriff Furcht des Herrn gehört. Dass wir verstehen, wir geben Rechenschaft gegenüber Gott. Und am Sonntag kommt's ganz dicke. Sogar Rechenschaft untereinander. Uiuiuiui. Ja, wo ist denn da jetzt die Linie und die Grenze zur Sekte? Das erklären wir. So Anweisungen für Dinge, die Gott wichtig sind. Die wir als unwichtig an. Was hat denn Christsein zu tun mit meiner Arbeitsmoral? Ich bitte dich. Ich komme sonntags pünktlich, sogar immer ein paar Minuten eher. Ich gebe auf was in die Kollekte. Also was willst du denn noch? Dein Herz will Gott. Dein Herz, das für ihn schlägt, für ihn lebt. Das erfüllt es mit der Gesinnung Jesu. Ihn zu erfreuen und dadurch zu lernen, in seiner Gegenwart zu sein und zu bleiben. Und das hat dramatische Auswirkungen auf deinen Fahrstil und auf deine Reaktionen gegenüber Leuten, die nicht so geheiligt fahren wie du. So, das ist total praktisch. Das ist nicht eine Theorie, das ist nicht ein Konzept, das ist nicht irgendwie etwas für den Sonntagmorgen. Das ist 24 Stunden rund um die Uhr. Sogar eine Auswirkung auf deine Träume wird das haben. Und du wirst Gott um Gnade bitten und Gnade bekommen, deine Träume zu bewahren oder dich rein zu bewahren in deinen Träumen. Zu sagen, halt, stopp, ich bin ein Heiliger, hier wird nicht weiter geträumt, ich biege links ab. Das gefällt mir nicht, in welche Richtung sich dieser Traum entwickelt. Ob wir leben oder wachen, wir leben mit ihm. Halleluja. Und das ist möglich, durch den Heiligen Geist das zu lernen. So, es ging darum, der Name des Herrn soll nicht gelästert werden. Übrigens in Klammern, diese Anweisungen für die Sklaven bedeuten in keiner Weise, dass Gott überhaupt mit dem Zustand von Sklaverei einverstanden ist. In keinster Weise ist es Gott ein Greuel. Es ist gegen seine Natur, es ist gegen sein Wesen. Aber Und dann verlasse ich meinen Nebengedanken. Es braucht Zeit, bis das Licht scheint. Und Stück für Stück werden Bollwerke, die Menschen aufgenommen haben, die Menschen akzeptiert haben, falsche Gedankengebäude, falsche Sichtweisen, bis die konfrontiert werden können durch das Licht und über Bord geworfen werden können. Wenn du dich ein bisschen auskennst in Geschichte, dann weißt du, dass es ein hingegebener Christ war, der sein Leben gegeben hat, um für das Ende der Sklaverei zu arbeiten. William Wilberforce, ein englischer Parlamentarier, und hat sein ganzes Leben gegeben und hat dieses Ziel gehabt. Sklaverei ist unwürdig, Sklaverei ist elend, ist böse, ist nicht der Wille Gottes und die muss abgeschafft werden. Und all die Sklavenhändler und alle anderen, die Profit gezogen haben aus Sklaverei, haben gesagt, hey, wir haben die Bibel auf unserer Seite, was bringst du uns für Argumente? Und doch hat er recht gehabt. Und es war ein Christ, der für Gerechtigkeit aufgestanden ist. Das ist lange her, dass Christen so erfüllt waren von Gott, voller Eifer für Gott und dass sie gegen Missstände aufgestanden sind und gesagt haben, das gefällt Gott nicht und das muss aus unserer Gesellschaft heraus. Wenn diese Botschaft der Furcht des Herrn uns ergreift und wir unseren eigenen Lebensstil in die Ordnung Gottes hineinbringen, wird der Eifer Gottes kommen. Nicht nur was die Gemeinde angeht, nicht nur was das Volk Gottes angeht, sondern dann auch was unsere Gesellschaft angeht. Und da gibt es eine Menge Dinge anzugehen. Aber erst muss die Gemeinde in die Ordnung Gottes hineinkommen. Und dann werden Propheten aufstehen. Dann werden Menschen aufstehen mit einer Kraft, mit einer Klarheit, mit einer Salbung. Und sie werden Dinge konfrontieren, die in unserem Land im Argen sind. Und viele werden hören, werden erkennen, hey, Gott ist anders. Und Gott ist gut. Und Gott ist einer, der freisetzt. Und Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und der Wahrheit und der Gnade. Ihr Lieben, die Gemeinde hat eine herrliche Zukunft. Aber nur die Teile der Gemeinde, die diese Botschaft aufnehmen und die Gott kennenlernen als einen Gott, den man fürchten muss. Weil nur aus dieser Botschaft kommt die Motivation, ohne Zwang, ohne Druck, die Motivation, ich will einer werden, der in allen Dingen Gott gefällt. Nur aus dieser Botschaft, nirgendwo anders her. Da kannst du von morgens bis abends alles Mögliche hören über Gnade und über Liebe. Aber diese Botschaft hat die Kraft, dein Herz umzupflügen und umzuprägen. Wir werden das später sehen. So, es geht um die Ehre Gottes. Der Name des Herrn soll nicht gelästert werden. Deswegen waren diese Anweisungen des Paulus. Und das ist ein interessanter Gedanke, den wir an mehreren Stellen in der Bibel finden. 2. Samuel 12, Vers 14, der Prophet kommt zu David, der gesündigt hat, gemordet hat. Und er sagt doch, weil du den Feinden des Herrn durch diese Geschichte Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch dein Sohn, der dir geboren ist, gewisslich sterben. Die Sünde von David hat den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Und das heißt, Gott wurde gekränkt, es tat Gott weh. Und das darf nicht sein, lieber David. So, da ist ein anderes Bild, als wir uns das so vorstellen. Gott ist ganz weit weg hinter der x-ten Galaxie. Der kriegt kaum mit, was wir hier machen. Und natürlich hat unser Leben überhaupt keine Auswirkung auf seine Emotionen. Das ist nicht das Bild der Bibel, das Bild von Gott. Ganz im Gegenteil, Gott ist nahe und Gott kann beleidigt und betrübt und gekränkt werden. Und es tut ihm weh, wenn sein Name gelästert wird. In Jesaja 52, wir werden jetzt nicht hinschauen, aber du kannst dir die Stelle notieren. Dort siehst du, wie das Volk Gottes beschrieben wird, in einem jämmerlichen Zustand, gebunden, im Staub. Der Feind trampelt über seinen Rücken. Was für ein schreckliches Bild. Wo doch sie der Kopf sein sollten und nicht Schwanz, wo sie doch Autorität haben sollten über ihre Feinde. Aber unterwürfig liegen sie im Dreck und der Feind trampelt voller Hohn auf ihnen herum. Ich glaube, dass an vielen Stellen in unserem Land genau das auch wieder passiert. Dass wir all die Verheißungen für ein Leben in Reinheit in Gehorsam, im Sieg missachtet haben und uns hingegeben haben und lauter Kompromisse machen und erlauben, dass der Feind über uns hinweg trampelt. Und nachdem dieses jämmerliche Bild beschrieben wird, dann kommt dieser Ausruf Gottes. Und wenn du diese Passage liest und anschaust und bedenkst mit dem Heiligen Geist, dann fängt es an, dass du das fühlst oder dass das begleitet wird mit Emotionen. Und Gott sagt, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Was denkst du, in welcher Art und Weise Gott das macht, dieses Statement? Ist es wie ein Börsenbericht? Fakt, nüchtern, kühl, sachlich. Das ist ein Schrei in seinem Herzen. Es tut ihm weh. Sein Name wird gelästert, weil sein Volk die Verheißungen missachtet und lieber einen eigenen Lebensstil wählt, in eigener Weisheit und in selbstgemachter Frömmigkeit und nicht erfüllt ist von diesem Gedanken. Wir sind doch ein Volk für seinen Namen. Wir sind doch geschaffen, ihm die Ehre zu geben. So wie Israel damals, ist auch unsere Berufung heute. Das die umliegenden Nationen sehen sollen, wie wir gesegnet sind und wie der Name des Herrn über uns ausgerufen ist und sie sich fürchten vor uns. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung und wir werden da hineinkommen. Es wird, bevor Jesus wiederkommt, eine mächtige Gemeinde geben, mit der man nicht rumspielen kann. Ja, viele werden ihr Leben lassen, aber sogar ihr Märtyrertum wird Gott verherrlichen. Und Menschen, die offen sind und die sehen wollen, werden erkennen, die lieben wirklich Gott mehr als ihr eigenes Leben. So, es wird dieses Paradox geben. Viel, viel Märtyrer, aber viel Autorität. Und mächtige Stimmen in der Gemeinde werden aufstehen und werden die Mächtigsten dieser Erde konfrontieren und in die Schranken weisen und werden Worte vom Herrn geben, dass viele begreifen, das ist Gott. Das ist nicht ein Mensch, der ein bisschen Bibelstudium gemacht hat oder der ein paar Semester Theologie studiert hat. Gott ist da drin in dieser Sache. Das wird kommen, ihr Lieben, das wird kommen. Aber es beginnt damit, dass unsere Herzen zubereitet werden. Und dass, wenn wir so etwas lesen, ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert, dass etwas in uns aufsteht und sagt, das muss aufhören. Das muss aufhören. Gott muss die Ehre bekommen, die ihm gebührt. Wir sind ein Volk, so haben es die ersten Christen verstanden, Apostelgeschichte 15, ein Volk für seinen Namen. Das ist unsere Bestimmung. Um das geht es, nicht um Gemeindewachstum. Megachurches, toll dastehen, relevant sein für diese Gesellschaft. Nein, ein Volk für seinen Namen, das war ihre Identität. Und das ist verloren gegangen. Und das muss zurückkommen. Und muss zurückerobert werden. Und wir müssen umkehren und ein neues Verständnis haben. Worum geht es in meinem Christsein? Es geht darum, Gott zu gefallen. Lass uns einmal zu 1. Thessalonicher gehen, Kapitel 2. Das ist eine wunderbare Passage, wo Paulus uns Einblicke gibt in seine eigene Motivation für den Dienst. Und wir sehen, da war nicht der Wunsch, größer zu sein, berühmter zu sein als Petrus oder irgendwie mehr Likes zu bekommen oder irgend so ein Quatsch. Worum ging es ihm? Unsere Ermahnung, Vers 3, 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Was wollte Paulus mit seinen Predigten? Leute beeindrucken? Geld machen? Er wollte Gott gefallen. Und bitte merk dir das eine, wenn du entschieden bist, Gott zu gefallen, wirst du ein Ärgernis werden für manche Leute. besonders für Fromme. Du wirst ein Ärgernis werden. Und das hat Jesus uns verheißen. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Und die größte Welle von Hass gegen Christen steht uns unmittelbar bevor in Mitteleuropa. Und wenn wir jetzt nicht unser Herz in Gott finden, unsere Geborgenheit, unsere Sicherheit, unsere Identität und unsere Bestimmung finden in der Beziehung mit Gott, dann werden wir alles tun, um dieser Welle von Hass zu entgehen. Und das heißt, wir werden Kompromisse machen. Wir werden Kompromisse machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf Gottes Seite stehen, dass wir Verlangen haben für seine Ehre. Weißt du, es ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, in der geistlichen Geschichte unseres Landes war das ein herausragender und wichtiger und trauriger Tag, als die Wahrheit für ein bisschen Geld verkauft worden ist. Es gab eine Jugendveranstaltung in Bremen, nannte sich das Christiwell. Schon ein paar Jahre her, aber nicht vergessen bei manchen. Und in diesem Programm des Christiwells gab es viele, viele Angebote. Und eins der Angebote war ein Workshop für Menschen, gedacht als Hilfe für Menschen, die aus einem homosexuellen Lebensstil aussteigen wollten. Es ging nicht darum, Homosexuelle zu verurteilen. Es ging um ein Hilfsangebot für die, die schon verstehen, das ist nicht Gott wohlgefällig und ich will so nicht weiterleben, ich will raus aus diesem Lebensstil. Wo gibt es Hilfe? Für die war das ein Hilfsangebot, dieses Seminar. Und Menschen sind aufgestanden voller Protest, vorneweg Volker Beck von den Grünen. Und sie haben Druck gemacht und sie haben eingeschüchtert. Und das Ding war, diese christliche Veranstaltung wurde gesponsert von der Bundesregierung. Ich glaube, es ging um 250.000 Euro. Nix. Und der Druck hat die Leiterschaft veranlasst, dieses Seminar zu streichen, um das Geld zu behalten. Und das war ein Tag, wo die Wahrheit verkauft wurde. Und ich glaube, das hat wirklich dem Volk Gottes erheblichen Schaden zugefügt. Und bis heute habe ich nicht gehört, dass darüber jemals Buße getan wurde. Für 250.000 wurde die Wahrheit verkauft. Damit man schön angepasst ist, damit man angesehen ist und damit diese jämmerliche Kohle fließen kann. Hätten nicht mit Leichtigkeit 5, 6 Unternehmer aus dem Volk Gottes sagen können, komm, das zahle ich aus der Portokasse, gar kein Problem. Die Wahrheit wurde verkauft und hat geistlich uns enorm geschadet. Solche Dinge dürfen nicht wieder passieren. Es kann nicht sein, dass das, was wir als Christen tun, diktiert wird von einer gottlosen Regierung. Oder Gesellschaft oder Medien. Das kann nicht sein. Wenn das der Fall ist, dann haben wir schon alles verloren. Wenn das der Fall ist, dann haben wir uns schon ergeben. Dann sagen wir sind Christen, soweit das möglich ist in unserer Kultur. Nein, wir sind nicht Christen, soweit das möglich ist, sondern wir sind Christen im Rahmen des Wortes Gottes. Und Paulus kannte Gott als den, der die Herzen prüft. Wie wenig ist Gott heute bekannt als der, der Herzen prüft. Kennst du Gott, der dein Herz prüft, der hineinschaut? Wir benutzen diese Formulierung, oh ja, Gott kennt mein Herz. Wir benutzen diese Formulierung, um unseren Kompromiss zu rechtfertigen. Wir hätten eigentlich so handeln sollen, aber das ging nun mal nicht. Und Gott kennt ja mein Herz. Also innerlich bin ich immer noch bei ihm und auf seiner Seite. Hallo, das ist nicht gemeint. Wenn Gott die Herzen prüft, dann glasklar und messerscharf zeigt er uns, wo die Lüge ist, wo die Täuschung ist, wo der Kompromiss ist. Und ohne Verdammnis leitet er uns zur Buße und hilft uns, klarer und entschiedener und radikaler zu werden. Das ist der Gott, der die Herzen prüft. Nehmen wir mal Zeit und studiere mal die Bibel. Und alleine dieser Gedanke, du musst einmal Rechenschaft geben vor Gott für dein Leben, für jedes unnütze Wort und für jede Tat, für alles musst du Rechenschaft geben. Alleine dieser Gedanke, den wir so gerne so schnell verdrängen, ist geeignet, uns zur Besonnenheit zu bringen, ist geeignet, uns nüchtern zu machen und sagen, hey, hallo, wenn sowieso alles ans Licht kommt, wenn ich sowieso für alles hinterher zur Rechenschaft gezogen werde und Nachteile erleide, Belohnung mir abhanden kommt, weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Wenn es sowieso einen Tag gibt, wo jede Lüge, jede Täuschung, jeder Kompromiss ans Licht kommt und ich dafür bezahlen muss, dann wäre es doch viel besser. Wir vermeiden jetzt schon diese Dinge. Das ist, was Johannes meint. Ein jeder, der die Hoffnung hat, ihn zu sehen, wie er ist, der reinigt sich. Wo kommt die Motivation für Reinigung her? Aus der Erkenntnis, aus der Wahrheit, die mein Herz ergreift. Eines Tages stehe ich vor ihm. Und da stehst du vor Gott, ohne deinen Pastor. Ja, in unserer Gemeinde war das nicht erwünscht mit dem Zungenreden. Jesus sagt, was hat dich da interessiert, was die Gemeinde macht? Habe ich nicht gesagt, das ist ein Zeichen, die denen folgt, die glauben, die sprechen in neuen Zungen. Hast du Paulus nicht gehört, der gesagt hat, ich will, dass ihr alle in Zungen redet? Ja, aber bei uns war das, du wirst es nicht mal mehr über die Lippen kriegen und du wirst erkennen, wie lächerlich die Idee ist, dass dein Christsein bestimmt wurde von anderen Leuten oder von deiner Gemeinde oder von deinem Ehepartner. Du stehst ganz alleine vor Gott. Da kannst du nicht deinen Pastor und bitte erklär jetzt mal dem Herrn, wie das theologisch irgendwie hier alles einzusortieren ist. Da stehst du ganz alleine. Oh, wenn diese Wahrheit nur uns ergreifen würde. So heißt es im Hebräer, Gott, dem wir Rechenschaft geben müssen. Zumindest heißt es so in der Schlachterübersetzung. Ich verstehe nicht, warum meine geliebte Elberfelder an der Stelle sowas Komisches übersetzt. Aber wie auch immer, das ist eine Tatsache. Wir stehen einmal vor Gott, der unsere Herzen prüft. Und er wird nicht erst dann unsere Herzen prüfen, er will jetzt schon unsere Herzen prüfen, um uns zu helfen. Um uns zu motivieren. Vers 5, niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge, der war immer dabei, der hat es gesehen. Noch suchten wir Ehre vom Menschen, weder von euch noch von den anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten. Keine Schmeicheleien, keine Versuche, irgendwas aus Menschen rauszuholen, weder Finanzen noch Anerkennung, sondern in dieser Gesinnung Jesu zu stehen. Ich rede die Worte, die Gott mir gibt. Mögen sie gefallen oder mögen sie auf Proteste stoßen, das ist egal. Das spielt keine Rolle. Und wie viele Ideen gibt es heute? Man muss es so machen und man muss es so machen. Und Pastoren geben jungen Leuten, die lernen sollen zu predigen, Anweisungen. Bitte keine Appelle, nicht du sollst und du musst. Und das ist so für uns alle. Bitte keine Appelle. Das mögen die Leute heute nicht mehr. Das ist ja genau das Problem. Dass sie nicht mehr mögen, was Gott will, dass wir mögen sollen. Das ist unser Problem. Die Verkündigung darf sich nicht ausrichten an dem, was die Leute gerne so möchten. Nur nicht jemand zu nahe treten. Als wenn das oberste Gebot ist in der Bibel, seid nett zueinander. Jesus war viele Male nicht nett, aber er war voller Liebe. Aber seine Liebe hat schockiert, hat aufgerüttelt, hat Menschen konfrontiert. Und was lernen unsere jungen Leute heute in den Predigerseminaren für einen Schrott? Homiletik. Und all diese Dinge, wie man irgendwie viel sagt, ohne was zu sagen. Wie Politiker schon. Viele Worte ohne Botschaft. Und nichts ist scharf und nichts trifft die Herzen und nichts bringt in Ehrfurcht und nichts bringt in Erschütterung. Als wenn das oberste Gebot ist, immer sachter, immer ruhig, bloß jetzt keine Unruhe erzeugen. Wie viele Male habe ich das erlebt? Ich komme in Gemeinden und ich spüre diesen stolzen, rebellischen Geist, diese Selbstgerechtigkeit. Und muss meine Predigt beiseite legen. Der Heilige Geist kommt auf mich mit heiligem Eifer und ich bringe ein scharfes Wort. Richtig scharf, nicht so wie heute. Richtig scharf. Und ich arbeite hart, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und nach anderthalb Stunden sehe ich ein bisschen Betroffenheit kommen, Tränen fließen. Und Leute denken, meine Güte, was ist mit mir? Ich muss ja jetzt mich ändern, das geht ja nicht so weiter. Also ich bin dann schockiert. Und dann bin ich fertig. Und dann kommt der Herr des Hauses, der Pastor. Und in 5 Minuten schafft er es, die leichte Beunruhigung in den Herzen wieder zu glätten. Nicht, dass jetzt jemand beunruhigt nach Hause geht. Ich denke, doch, das war mein Ziel. Um das ging es. Dass Leute mal eine schlaflose Nacht haben, dass sie überlegen, was ist jetzt mit meinem Christsein? Und was ist mit dem Wort? Ist das alles ernst gemeint oder? Jemand kam zu mir und sagte, sag mal, war das jetzt ernst gemeint oder nur so gepredigt? Kannst du dir das vorstellen? Also da ist auf der Bühne der Kasper. Der unterhält die Leute. Der meint das doch nicht wirklich. Das ist nur so gepredigt. Hallo, wo sind wir denn? Menschengefälligkeit ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit sind 2 Seiten einer Medaille. Es ist dasselbe. Und Menschenfurcht heißt nicht, dass du mit wackelnden Knien in die Versammlung, oh Hilfe, da sind Menschen, ich habe so Angst vor Menschen. Nein, Menschenfurcht bedeutet, du richtest dein Verhalten und deine Werte und deine Worte aus, dass ja kein Anstoß ist, dass alle mit dir zufrieden sind, dass alle sagen, ach, was für ein wunderbarer Mensch. Das ist Menschenfurcht. Das hat nichts mit schlotternden Knien zu tun und Angst zu haben, vor Menschen zu begegnen. Du passt dich an. Du sagst das, was alle sagen. Du eckst nicht an. Du stehst nicht für deine Überzeugung oder du hast gar keine Überzeugung mehr. Gottesfurcht ist, ich passe mich an Gott an. Ich will ihn auf meiner Seite haben. Ich suche seine Bestätigung, seine Anerkennung, seine Wertschätzung. Und wenn du als Hauskreisleiter, als Seelsorger oder als sonstiger in der Verkündigung des Wortes tätig bist, denk dran, du stehst vor Gott und du redest Worte, die ihm gefallen sollen. Und das heißt, manches Mal musst du Worte reden, was die Leute irritiert, was sie nicht gut finden, wo du dann den Daumen nach unten kriegst. So what? Jesus sagt, der Jünger ist nicht über dem Meister. Jesus hat manchmal gepredigt und die Leute waren so in Rage, die wollten ihn umbringen. Ja, war das jetzt eine schlechte Predigt? Das war eine sehr gute Predigt. Jesus hat nur gute Predigten gebracht. Gesalbt in der Kraft des Heiligen Geistes, voller Verlangen, Menschen zu retten, Menschen die Augen aufzutun, Menschen zu helfen. Aber die Hilfe Gottes kommt manchmal anders, als wir uns das vorstellen. So, Menschengefälligkeit ist eine große Gefahr und es ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Ein Bekannter von mir war in einer Gemeinde sonntags zu Besuch. Und als er reinkam, er traute seinen Augen nicht. Auf jedem Platz war ein Zettel. Wir bitten vom Hände aufheben während der Anbetungszeit zu verzichten. Um unserer Gäste willen. Ach, wie nett. Und was ist mit dem Wort an allen Orten heilige Hände hochheben? Ist das jetzt außer Kraft gesetzt oder wie? sind heilige Orte überall, aber nicht in der Versammlung. Hallo. Was für eine Idee. Wir müssen es den Menschen recht machen. Es muss nett sein, es darf nicht anstößig. Jesus war anstößig, das Evangelium ist anstößig. Paulus war anstößig, deswegen hat er überall einen auf die Jacke gekriegt. Mir ist berichtet worden von einer Gemeinde. Und da war eine Frau, die dort zu dieser Gemeinde gehörte. Und sie ging zum Pastor und sagte, immer wenn Abendmahl ist, dann lest ihr diese Schriftstellen und ihr erwähnt das Blut Jesu. Und wenn ihr von dem Blut Jesu redet, dann wird mir immer ganz schlecht und ich habe das Gefühl, ich muss brechen. Wäre da ein bisschen geistige Unterscheidung gewesen, sagen Schwester, da muss was raus. Aber da war keine Unterscheidung, da war nur nett sein, nur Liebe. Und der Pastor sagt, weißt du was? Wir werden diese Worte über das Blut Jesu nicht mehr vorlesen. Und jetzt sitzt die Frau mit ihrem Dämon im Gottesdienst und fühlt sich wohl. Und der Dämon sagt, Halleluja. Wie weit soll denn das noch gehen? Wir sind gerufen, Diener Gottes zu sein und auf Gottes Art und Weise helfen wir Menschen und nicht, indem wir auf ihr Niveau herabgehen und es versuchen, ihnen so behaglich zu machen, dass sie bei den schlimmsten Sünden noch irgendwie ein ihr selbst gebasteltes gutes Gewissen irgendwie zusammenhalten können. Selbst gebastelte gute Gewissen müssen durch das Wort zerschmettert werden. Das ist die Kraft des Wortes. Wo ist das geblieben? Wo lernt man das auf unseren Predigerschulen? Wo lernen die Leute, in der Furcht Gottes zu predigen und eine Versammlung, wenn sie es nötig hat, mal richtig zu schütteln? Dort werden die beigebracht, nett zu sein und auf die Wortwahl zu achten. Ja, keinen Anstoß zu geben. Aber dass dann ein Anstoß da ist bei Gott, das interessiert niemanden. Eine menschenzentrierte Religion ist anstelle des neutestamentlich-biblischen apostolischen Christseins gekommen, an vielen, vielen Stellen. Und der Weg raus aus diesem selbstgebastelten Gefängnis ist die Botschaft der Furcht Gottes. Das ist der Weg raus. Und ich arbeite dafür und ich bete dafür und ich sehe winzige kleine Anfänge. Es wird eine neue Generation von Predigern aufstehen. Und die werden im Geist und der Kraft des Elia das Volk Gottes schütteln und rütteln und konfrontieren mit der Heiligkeit Gottes. Und die Furcht Gottes wird zurückkommen. Das wird kommen, ihr Lieben. Woher weiß ich das? Jesus hat gesagt, bevor er wiederkommt, wird Elia kommen. Und bevor Jesus das erste Mal kam, kam Elia. Wer war das? Johannes der Täufer. Im Geist und in der Kraft des Elia. Und er stand auf der Seite Gottes und hat nicht schön geredet und wollte nicht der beliebteste Prediger im Lande werden. Und bevor Jesus wiederkommt, wird auch Elia kommen. Und Menschen werden ergriffen sein von, ich bin Bote Gottes, ich bin vor Gott verantwortlich und ich muss ihm Rechenschaft geben und ich werde das sagen, was er mir gibt, ob die Leute das toll finden, ob sie applaudieren oder mit Tomaten werfen oder schlimme E-Mails schreiben oder noch Schlimmeres tun, das spielt keine Rolle. Menschengefälligkeit führt unweigerlich zum Kompromiss. Wenn du Menschenfurcht tolerierst in deinem Leben, hast du dich schon entschieden und qualifiziert für Kompromiss. Du musst nicht eine zweite Entscheidung treffen. Ich werde jetzt richtig dicke Kompromisse machen. Du brauchst das nicht. Du wirst sowieso Kompromisse machen. Die Menschengefälligkeit wird dich zu Kompromissen führen, zwangsläufig. Lies einmal diese Stelle hier, Johannes Kapitel 12, Vers 42. Dennoch glaubten viele von den Obersten, viele an ihn, an Jesus. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, auf dass sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Hier siehst du, Sie haben vielleicht gedacht, Mensch, ich bin ein gläubiger Jude, die Synagoge ist doch mein Platz, da muss ich hingehen, hat Gott ja auch gesagt, dass ich in der Gemeinschaft der Gläubigen sein soll. Aber wenn ich jetzt Jesus bekenne, werde ich ausgeschlossen. Das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Also schweige ich. Aber ihr Problem hat der Heilige Geist messerscharf analysiert. Ihr Problem war, wo war ihr Herz? Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als bei Gott. Das war ihr Problem. Deswegen glaubten sie an Jesus, aber haben nicht das getan, was sie hätten tun sollen, ihn zu bekennen, sich zur Wahrheit zu stellen. An Jesus zu glauben heißt, ich bekenne ihn. Und ich erkläre vor meinen Freunden und vor meinen Feinden, an wen ich glaube und für wen ich lebe. Das ist Christsein. So ein Untergrund-Christsein, das ist nicht vorgesehen im Neuen Testament. Das gibt es nicht. Sagt ja, aber wenn ich auf der Arbeit sage, wer ich bin und was ich glaube, kriege ich Probleme. Das glaube ich dir gerne. Und das ist dir verheißen. Ja, wie? Genau das ist dir versprochen. Ja, aber dann geht's mir schlecht. Nein, wenn du leidest, wirst du die Gnade Gottes auf eine noch viel tiefere Art und Weise erleben. Wenn du verspottet wirst, ausgegrenzt wirst, vielleicht nicht befördert wirst und eine Niete neben dir befördert wird, obwohl du besser qualifiziert bist wegen deines Glaubens, du wirst Gunst bekommen, du wirst Segen bekommen, du wirst Applaus bei den Engeln im Himmel bekommen. Der Vater selber schaut herunter und sagt zu den Engeln, hey, herkomm, schaut euch den an. Für mich nimmt er Nachteile in Kauf. Aufschreiben den Mann, gut beobachten, den werden wir befördern. Im geistlichen Sinne. Gott schaut und Gott belohnt. Und niemals stehen wir für ihn da, ohne dass er uns belohnt und uns segnet. So Menschengefälligkeit führt zu Kompromisse, ist das Gegenteil der Gottesfurcht. Und Menschengefälligkeit ist ein Einfallstor, hör gut zu, für den religiösen Geist. Der religiöse Geist kommt in eine Gemeinde durch Menschengefälligkeit. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Ernst Giese, Und flickten die Netze. Kennt das jemand? Hat es jemand gelesen? Einer hat es gelesen. Das liest sich wie ein Krimi und es beleuchtet die Hintergründe der unsäglichen Berliner Erklärung. Ich war damals so gepackt, ich habe das in einer Nacht durchgelesen, weil ich so fasziniert war. Das sind Originalzitate, Zeitungsausschnitte und alle möglichen Quellen und Briefe und so weiter. Und du kriegst ein Bild, was damals los war und wie das zustande gekommen ist. Und weißt du, was markant ist? Es war, bevor diese Versammlung zusammenkam, schon eine Atmosphäre der Ächtung und der Einschüchterung. Und es war klar, diejenigen, die sich bekennen würden zu dieser Erfahrung der Geistestaufe und diesem Segen des Sprechens in neuen Zungen, die würden ausgegrenzt werden. Den sie anklagen wollten, war Jonathan Paul von Mülheim. Da kam der Mülheimer Verband her. Brüder haben gesagt, ja, wäre es nicht besser, der würde auch hier kommen und der würde mal seine Sicht darstellen. Weil sie haben alle nur gehört von den Entgleisungen in Kassel. Und dort war ein ehrgeiziger Leiter, der was sein wollte, der was darstellen wollte und der die Warnungen dieser Norwegerinnen missachtet hat und sich geöffnet hat für spiritistische Einflüsse. Und dieser selbe stolze Mann, der die Bewegung dort benutzen wollte, um sich ein Denkmal zu bauen, kehrt dann angeblich um, aber nicht wirklich, kommt nach Berlin und ist Kronzeuge für die Aussage, das ganze Ding mit der Zungenbewegung ist von unten. Während es in Mülheim prächtig weiterging und keine Entgleisung war, keine Polizei und kein gar nichts. Und die haben nur gebetet für Erweckung und schon 2000 Leute haben sich bekehrt. Die haben nur gebetet für Erweckung. Das waren keine Versammlungen für die Heiden. Das war nur Gebet für Erweckung. Und Leute wurden geheilt und wunderbare Dinge sind passiert. Ja, hätten wir den nicht holen sollen, dass der auch mal seine Sicht, wenn der hier gekommen wäre, haben die Chefs gesagt, dann würden wir es nie schaffen, uns von dem zu trennen. Das heißt, es stand das Urteil schon fest, bevor die überhaupt beraten haben. Und einer der hochkarätigsten und hoch angesehensten geistlichen Leiter Deutschlands der damaligen Zeit machte sich lustig über den Heiligen Geist und über die Gaben. Und er stand dort auf und sagte, Brüder, denkt doch mal. Ich sag's mal mit meinen Worten jetzt, ich hab's nicht wortwörtlich, aber das war seine Message. Was soll denn das für einen Sinn machen? Jemand steht auf und spricht in einer unbekannten Sprache, die niemand versteht. Und dann muss jemand anders kommen und das interpretieren, was der eigentlich sagen wollte. Das macht auch keinen Sinn. Sowas würde Gott niemals tun. Und da sind Dutzende und Dutzende von Leuten. Und keiner hat den Hintern in der Hose aufzustehen und sagen, was ist mit 1. Korinther 14? Sie kniffen alle und duckten sich weg. Weil es schon eine Atmosphäre war, wer jetzt sich bekennt zu den biblischen Aussagen, der gehört auch zur anderen Seite und der wird abgeschnitten werden. So diese ganze Versammlung ist unter einem Geist der Menschengefälligkeit und der Menschenfurcht geleitet worden und hat zu dieser furchtbaren Tragödie geführt, für die wir Jahrzehnte in Deutschland bezahlt haben. Jahrzehnte. Während es in anderen Ländern weitergegangen ist, das, was damals von Amerika kam, die Pfingsterweckung in Skandinavien, in Indien, in Korea, an so vielen Orten der Welt ging es mächtig weiter, aber in Deutschland war fertig. Und das Ding hörte auf. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und noch lange danach rührte sich nichts vom Wirken des Heiligen Geistes in unserem Land. Wegen Menschenfurcht und Menschengefälligkeit wurde dem Heiligen Geist die Tür zugemacht. Was für ein Beispiel, was für eine Warnung. Galater 1, Vers 10, denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. So erschließt Menschengefälligkeit und Gott dienen aus. Also entweder oder. Wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir auf schnellstem Wege frei werden von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Wir können uns davon nicht befreien, aber Christus hat am Kreuz bezahlt. Und vollständige Erlösung erwirkt für uns. Und indem wir die Wahrheit hören, unseren Zustand sehen, ehrlich werden vor Gott und vielleicht auch voreinander und diese Dinge, wo wir gebunden sind, Gott bringen, da wirkt die Kraft des Kreuzes und schneidet uns los von dieser elenden Menschengefälligkeit. Wir können nicht Gott dienen, wenn in unserem Herzen das ist, aber was denken die anderen? Und dann bin ich vielleicht der Einzige. Erstmal bist du nicht der Einzige. Und selbst wenn du der Einzige wärst, spielt es auch keine Rolle. Wichtig ist nicht, wie viele sind deiner Meinung. Bist du auf der Seite Gottes? Das ist entscheidend. Und nicht, wie viele dir beipflichten und sagen, doch, ich sehe das auch so. Kühnheit kommt aus der Gewissheit. Gott erforscht mein Herz. Ich bin verantwortlich vor ihm und er lehrt mich und er erzieht mich und ich werde von ihm erzogen und geprägt. Daraus kommt Kühnheit. Das hat nichts mit, ja weißt du, ich bin so ein kleines Duckmäusertümchen. Keiner ist geboren als Heiliger. Das hat nichts mit Charakter zu tun, das hat nichts mit Prägung zu tun, das hat etwas mit Kompromissen zu tun, das hat etwas damit zu tun, wie lebst du jetzt dein Christsein? Und wenn du Menschenfurcht siehst, dass du nicht das sagst, was Gott sagen möchte, dann bring es Gott. Und sag, Gott, gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Setz mich frei von dieser Sünde. Versuch es nicht zu erklären, solange du deine Sünde erklärst, wirst du nicht frei werden, weil du immer noch dich rechtfertigst, weil du immer noch meinst, das muss so sein, anders geht es nicht. Jesus ist ein mächtiger Befreier. Und meine Erfahrung ist, Befreiung von Menschenfurcht kommt nicht durch Studium am Schreibtisch oder durch ein kleines Gebet. Das mag der Anfang sein. Aber dann, Gott schickt dich und sagt, gib diese Botschaft, sag das, sag demjenigen das und das. Und du sagst, Herr, wenn ich das sage, das wird fürchterliche Konsequenzen haben. halt, stopp, nee, da bin ich ja schon wieder dabei, mich zu schützen und zu sichern. Wenn du das Wort Gottes bringst, einem Einzelnen oder deinem Hauskreis oder deiner Gemeinde oder wie auch immer, Gott ist verantwortlich für die Konsequenzen, nicht du. Und du musst nicht versuchen, dich so anzupassen, dass die Konsequenzen möglichst glimpflich ablaufen. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, wie Jesus, zu sagen, was Gott dir aufträgt. Und ihr Lieben, die Zeiten sind jetzt da, die kommen nicht, die sind jetzt da, wo wir uns auf Gottes Seite stellen müssen. Die letzte Linie wurde aufgelöst und gebrochen und unsere Regierung hat jetzt etwas für Ehe erklärt, was in Gottes Augen nicht Ehe ist. Was werden wir damit tun? Werden wir uns jetzt anpassen, sagen, unsere Regierung hat gesagt? Oder werden wir weiter sagen, was Gott sagt? Das ist eine ganz konkrete Frage. Und das hat gravierende Auswirkungen an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Werden wir weiterhin sagen, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde? Und er hasst Homosexualität, werden wir das weiter sagen? Ich habe es nie so ganz genau gewusst und habe es nachgeschaut im Duden. Wie wird denn homophob definiert? Homophob bedeutet, du lehnst Homosexualität ab. Das ist homophob. Das sagt uns der Duden. Hallo? Gott lehnt Homosexualität ab. Er hat volles Erbarmen und er ist ein Retter und ein Befreier. Und es ist ein dummes Zeug, dass man geboren ist als ein Homosexueller. Es ist ein dummes Zeug. Und ich persönlich kenne drei Christen, die eine lange Historie hatten von einem Leben in Homosexualität und die durch die Gnade Gottes frei geworden sind und die heute in der Ordnung Gottes leben. So erzähl mir nicht, man ist so geboren. Das ist dasselbe Zeug wie einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber das wollen sie nicht hören. Das wollte Herr Beck nicht hören, dass man davon frei werden kann. Weil wenn man davon frei werden kann, dann heißt das, die sind nicht so geboren. Und das ist nicht für immer. Sondern das hatte was zu tun mit Entscheidungen, mit Denkweise, mit Dingen, die man erlebt hat, wo man geheilt werden kann. Und ich glaube, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir in unserem Land erleben werden, wie Menschen, die solche Wahrheiten aussprechen, wie ich sie jetzt tue, dafür teuer bezahlen müssen. Werden wir uns anpassen? Werden wir das sagen, was unsere Wissenschaftler sagen oder was die Medien so gerne vorgeben? Werden wir damit übereinstimmen oder stimmen wir mit Gottes Wort überein? Oder wollen wir einknicken wie Joel Osteen und viele, viele andere und uns rausreden und schwammige Aussagen machen, an denen niemand sich orientieren kann? Was werden wir tun? Gott hat sich nicht geändert. So ein wunderbares Wort im Alten Testament. Schaue auf den Felsen, blicke hin auf den Felsen, aus dem du gehauen bist. Du bist aus einem Felsen gehauen. Felsenmaterial ist in dir. Du bist Kind Gottes. Der Heilige Geist ist in dir. Christus, der Felsen, macht dich stark. Halleluja. Aber wollen wir das? Wir haben keine Wahl. Wir haben keine Alternative. Du kannst nicht sagen, ich will Christ sein, aber leiden für die Wahrheit, bitte, das überlasse ich anderen. Das wird nicht mehr funktionieren, ihr Lieben. Die Tage sind da, wo wir uns entscheiden müssen, wem wollen wir vertrauen, wem wollen wir fürchten. Die Medien, die Menschen, die Reaktionen von Menschen oder wollen wir sagen, wir vertrauen Gott. Das ist die Frage. Kolosser 3, Vers 22, ihr Knechte, gehorcht in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei. Das heißt, zu gucken, ob man gesehen wird. Das ist Augendienerei. Zu gucken, ob es auch bemerkt wird, um den Menschen zu gefallen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens. Was heißt Einfalt? Einfalt ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Das ist Einfalt. Das hat nichts mit mangelndem Intelligenzquotienten zu tun. Einfalt ist eine Gesinnung der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit. Als solche, die den Herrn fürchten. All diese Schriftstellen, die ich gelesen habe, die geben uns ein immer klares Bild, worum es geht bei der Furcht des Herrn. Was immer ihr auch tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung oder als Lohn das Erbe empfangen werdet. So dienet dem Herrn Christus. Wie können wir ihm dienen, wenn wir daran denken, wir werden einmal Lohn bekommen. Wir werden Lohn bekommen für unseren Stand, für ihn, für sein Wort, für die Wahrheit. Hier werden wir Bedrängnis haben, hier werden wir Verfolgung haben, hier werden wir all das erleben, was Jesus gesagt hat, was zum normalen Christsein gehört. Wir haben zu lange harmlos und angepasst an unsere Kultur gelebt, dass wir denken, Christsein und Verfolgung, das sind zwei Paar Schuhe, das hat miteinander nichts zu tun. Die Zahl der Länder, in denen Gläubige bezahlen müssen, sogar mit ihrem Leben für ihren Glauben, nimmt Jahr für Jahr zu. Guck dir den Verfolgungsindex an von Open Doors. Aber viele Gemeinden, wir wollen nicht an sowas erinnert werden. Ja, das mag es geben, aber dank sei Gott, wir haben unser Grundgesetz und hier ist es nicht so. Hallo. Das Grundgesetz wird dich nicht schützen, sondern es wird dein Ankläger werden. Und jetzt ist höchste Zeit, ein Herz zu entwickeln für Gott, ihn wirklich kennenzulernen und wirklich danach zu trachten, dass wir ganz auf seiner Seite stehen und dass wir ihn mehr lieben als alles andere. Wo kam die Kraft zu überwinden her? Von den Heiligen in Offenbarung. Sie haben Satan überwunden, den Ankläger. Sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Alles, was schwierig ist, muss man üben. Du kannst das teuerste Saxophon dir kaufen, bis du damit richtig spielen kannst. Das wird Jahre dauern. Und du musst üben und die Nachbarschaft nerven mit Tonleiter rauf und runter. Und üben, 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 üben. Und so ist das mit allen anderen Dingen, die schwierig sind. Und so ist es auch mit Leidensfähigkeit. Das kommt nicht mit Handauflegung, leider. Sondern du übst in kleinen Situationen, nicht mehr dich rauszuschleichen, nicht mehr zu mogeln, nicht mehr dich aus der Affäre zu ziehen, sondern du stehst zur Wahrheit und erlebst ein bisschen Reaktion. Spott, Verachtung, Ablehnung. Und du trainierst und du lernst damit umzugehen und du lernst dein Gleichgewicht zu behalten. Und nicht zu denken, oh meine Güte, ich habe wieder alles falsch gemacht, die waren wieder alle gegen mich. Und indem du durch solche Situationen gehst, wirst du stark für schwierige Situationen und der Widerstand wird stärker werden. Und du trainierst und du übst. Und diese Gesinnung ist, es geht nicht um meine Gefühle, es geht nicht um mein Leben, es geht nicht um meinen Vorteil, es geht nicht um meinen Arbeitsplatz, es geht nicht um, was Leute denken. Einmal habe ich ein Seminar gemacht und völlig aus dem Thema raus, irgendwie kam ich auf das Thema Taufe zu sprechen und ich erklärte, was Taufe ist und was Taufe nicht ist. Und einer Anwesenden gingen die Augen auf und sie hat verstanden und kam hinter zu mir, ich habe verstanden, ich muss mich taufen lassen. Hat nicht gesagt, ich muss mich nochmal taufen. Wer das sagt, hat nicht verstanden, was Taufe ist. So, sie sagte, ich muss mich taufen lassen. Aber hier ist ein Problem. Ich arbeite in einer kirchlichen Einrichtung. Und wenn ich da mich taufen lasse, dann fliege ich. Ich sage, Schwester, guten Flug. Ach nee, dann fliegst du. Nee, das darf nicht sein. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Also das kann nicht sein. Also da müssen wir uns was ausdenken. Vielleicht heimliche Taufe. Vielleicht niemandem was sagen. Du und ich am Waldsee, alleine beim Mondschein und keiner hat's gewusst. Ist das so? Und sie ließ sich taufen und sie hat ihren Arbeitsplatz verloren, aber Gott ist treu und sie hat einen neuen bekommen. Gott wird dich nicht hängen lassen. Wenn wir zur Wahrheit stehen, er steht zu uns. Halleluja. So, wir bekommen Nachteile, wir bekommen Bedrängnis, aber wir bekommen Gunst bei Gott. Und ihr Lieben, das ist, was wir brauchen. Gunst bei Gott. Dass er sich zu uns stellt in unmöglichen Situationen und sagt, der hat sich zu mir gestellt, ich stelle mich zu ihm. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wir bekennen ihn vor dem Vater und der Vater wird sich zu uns stellen. Der Vater wird uns segnen und wird bei uns sein und uns helfen. So, meine Hoffnung ist, dass dieser Begriff Furcht des Herrn ein bisschen klarer geworden ist, ein bisschen deutlicher geworden ist und was das mit unserem Lebensstil zu tun hat. Das ist nicht eine Angelegenheit für Sonntag zwischen 11 und 12, sondern es ist etwas, was dein Leben betrifft. Wie wäre es, wenn wir jetzt beten? Hast du was zu beten? Möchtest du Gott was sagen? Komm, steh doch mal auf. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dass wir geschaffen sind, alle Ewigkeiten mit dir zu verbringen. Dass wir vor dir einmal stehen werden und unser ganzes Leben noch einmal durchgegangen wird. Und wir Rechenschaft geben müssen. Vater, hilf uns, die Schönheit der Hingabe deines Sohnes an dich zu sehen und davon entzündet zu sein und zu sagen, das ist meine Berufung, das ist meine Bestimmung. Was für ein Vorrecht, in der Gesinnung Jesu leben zu dürfen. Vater, weck in uns diesen Sinn für diese Schönheit. Lass uns sehen, was wir sehen müssen. Weck in uns Verlangen und Dankbarkeit für unsere Berufung in das Wesen, in das Bild, in die Gesinnung Jesu umgestaltet zu werden. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dein Wirken, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen dein Licht, wir brauchen Überführung, wir brauchen Motivation. Alles, was wir brauchen, ist bei dir. Wir schauen auf zu dir und wir sagen, ja, du bist Gott. Du bist der Heilige. Und du hast gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Wie könnte das jemals geschehen ohne dein Eingreifen, ohne die Kraft der Gnade? So wir werfen uns in deine Arme und sagen, Vater, mehr von deiner Gnade. Mehr von deinem Wirken an unserem Herzen. Präge uns, forme uns. Zieh uns an dein Herz. Entzünde uns. Wecke neue, heilige Wünsche in uns. Tu dein Werk. Und hilf, dass wir nicht fliehen, dass wir uns was vormachen, dass wir weglaufen, dass wir scheinbar unangenehme Wahrheiten ausblenden. Weil die größten Schätze sind nicht nur den Wahrheiten, die wir so gerne ausblenden möchten. Hilf uns, nicht von der Abneigung unserer alten Natur gesteuert zu sein, sondern von dem Verlangen unserer neuen Natur. Wir sind geschaffen für dich. Wir sind geschaffen, für dich zu leben, mit einem Verlangen, dich zu lieben über alles. Wir sind geschaffen für die Furcht deines herrlichen Namens. Danke, Vater. Danke für das, was du tun willst und tun wirst in unseren Herzen. Danke für was du tun willst in diesem Land, wenn diese Botschaft wieder erkannt wird und gelebt wird und verkündigt wird. Danke, Herr. für eine neue Generation, die aufstehen wird in Klarheit, in Entschiedenheit. Danke, wir ehren dich. Wunderbarer Gott, du hörst unser Gebet, du nimmst unsere Hingabe an, du verachtest uns nicht, du verwirfst uns nicht, du weist nicht mit Häme auf unsere Kompromisse der Vergangenheit hin, du sagst nicht, aber was ist hiermit, was ist damit? Herr, wir wollen klar sein, wir wollen auf deiner Seite stehen, wir wollen eindeutig sein, wir wollen nicht mehr uns rechtfertigen und uns entschuldigen und rausreden, wir wollen Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken, unsere Werte, unser Verhalten, unseren Charakter. Und wir danken dir, wenn wir uns vor dir demütigen, du gibst uns Gnade. Und deine Gnade wird in uns mächtig sein und wird uns in das hineinbringen, was schon immer dein Plan war. Geheiligt werde dein Name. Lass das den Schrei unseres Herzens sein. Tu ein Wunder. Komm, Heiliger Geist, hier ist unser Herz. Tu ein Wunder. Tu ein Wunder in unseren Herzen. Wecke Verlangen, die wir niemals vorher hatten. Oder stärke kleine Verlangen in mächtige, verzehrende Feuer. Geben dir alle Ehre, großer Gott. Wir danken dir. Halleluja. Ja, Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja.